Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Mein Gegenüber schaut schon sehr erschreckt beim Stichwort Teufel. Heute geht's vermutlich nicht um Teufel, aber wahrscheinlich ums Sterben. Und dies ist ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich selbst bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Und mir gegenüber sitzt Nina Streeck. Hallo Nina.
Hallo Dorothea.
Du bist ja vieles. Also du bist nicht geboren, aber ziemlich früh in deiner akademischen Laufbahn Volkswirtin geworden. Du bist offensichtlich in sehr, sehr vieler Hinsicht Journalistin gewesen und ich habe den Eindruck auch irgendwie geblieben. Du hast Theologie studiert, du hast Philosophie studiert. Für mich bist du aber vor allem Medizinethikerin. Kannst du das auch so sehen? Siehst du dich als Medizinethikerin?
Auch, auf jeden Fall. Also mein Herz schlägt, wie du gesagt hast, sicher auch noch für den Journalismus. Also ich schreibe ja auch noch gelegentlich als Journalistin Medizinethik. Also der Weg hat mich eigentlich von der Theologie, Moraltheologie dahin geführt, wo mich auch ethische Fragen schon interessiert haben, medizinethische Fragen. Und dann bin ich eigentlich letztlich durch den Journalismus dazu gekommen.
Inwiefern?
Dank Exe, der Sterbehilfeorganisation. Die haben 40. Geburtstag gefeiert, also ist auch schon ein paar Jahre her. Und da habe ich einen etwas kritischen Leitartikel geschrieben und mich dafür interessiert, warum sind die überhaupt so populär? Auch warum feiern die überhaupt ihren 40. Geburtstag?
Und ja, auch und populär weit über die Schweiz hinaus.
Ja, also Exe kennt man. Und das andere, was mich dann interessiert hat, warum auch immer, ich erinnere mich gar nicht mehr so ganz genau, war Palliative Care. Also andere Wege, sich auf den Tod vorzubereiten, vielleicht sein Sterben zu sterben.
Also Palliative Care, aber dann im medizinischen eben Zusammenhang. Also wie Menschen begleitet werden können, die sich in einem vielleicht sogar jahrelang andauernden Sterbeprozess befinden. Ja, und damit verbunden waren dann für dich offensichtlich ja auch ethische Fragen. Und ich glaube, vieles wird dann sehr deutlich in dem Buch, was du jetzt gerade auch geschrieben hast. Und dieses Buch hatte mir extra den Titel versucht, auswendig zu merken, aber es ist mir nicht ganz gelungen. Jedem seinem eigenen Tod, Authentizität als ethisches Ideal am Lebensende. Da kommt vieles von dem zusammen, was dich beschäftigt. Das stimmt, gell?
Ja, auf jeden Fall. Also der Titel deutet darauf hin, was mich dann sowohl an der Sterbehilfe als auch in der Palliative Care irgendwie gepackt hat, dass ich dachte, ja, da beide Arten zu sterben bedeutet ja auch, so sterben zu wollen, dass es einem entspricht. Dass es irgendwie zu einem passt, dass es einen ein Leben auch anschließt, ein Leben beendet, in dem bestimmte Dinge wichtig waren, also Selbstbestimmung bei der Sterbehilfe oder halt dieses ganze Spektrum der Palliative Care, wo man sich auch nochmal zum Ausdruck bringen kann vielleicht.
Das ist aber schon auch ein Ideal unserer Zeit. Also selbstbestimmt, ich habe schon fast gewartet, dass das Wort eben authentisch kommt, wie bei dir in dem Titel ja auch drin ist. Also wir müssen jetzt selbst beim Sterben noch authentisch sein.
Genau. Also wenn du Selbstbestimmung sagst, so der wirkliche Funke übergesprungen ist, dadurch, dass mir damals, als ich über Exit geschrieben hatte, habe ich einen Leserbrief bekommen von einer Frau, Ende 50-jährigen Frau, die am Lebensende war, krebskrank. Und sie hat mir geschrieben, das mit der Selbstbestimmung, das stimmt doch gar nicht. Und der Tod ist nicht selbstbestimmt, das ist er nie. Und das ist doch genau das, was einem alle Selbstbestimmung raubt. Und ich habe ihr dann, was Journalisten gar nicht oft machen, zurückgeschrieben und sie gefragt, ob wir mal miteinander sprechen könnten. Haben wir telefoniert und sie hat mich zu sich eingeladen und dann haben wir genau über solche Themen auch gesprochen. Wie geht das eigentlich mit dem Sterben? Und ein Thema unter vielen anderen Themen war eben auch die Sterbehilfe als eine Möglichkeit. Und sie sagte auch klar, dass sie konfrontiert ist mit bestimmten Vorstellungen eben, also Idealen, wie das eigentlich geht und das gar nicht unbedingt so einfach ist, mit diesen Idealen auch umzugehen.
Es sind jetzt so zwei Sachen, scheint mir. Das eine, das Ideal, und das ist, glaube ich, noch mal breiter als nur Selbstbestimmung. Es ist auch eigentlich das sanfte Sterben, das mit sich und der Welt versöhnt Sterben. Und das zweite ist, würdest du denn jetzt sagen, im Hinblick auf deine Erfahrungen und auch intellektuellen Auseinandersetzungen der letzten Jahre, selbstbestimmt sterben ist möglich?
Also meine Anfrage an die Sterbehilfeorganisationen war und ist, ob diese Idee eines selbstbestimmten Sterbens sich nicht auch verkehren kann in, ich will nicht sagen eine Pflicht, aber vielleicht doch irgendwie ein Druck verspürt wird, man soll selbstbestimmt sterben. Also das ist eine gute Sache und das macht ein gutes Sterben aus. Und damit ist diese Selbstbestimmung natürlich irgendwie ad absurdum geführt oder konterkariert, wenn ich mich verpflichtet fühle, selbst sogenannt selbstbestimmt zu sterben, indem ich Sterbehilfe mache, indem ich Exit mache, wird ja auch gesagt.
Und damit meinen Angehörigen zum Beispiel eine weitere Pflege erspare.
Das war genau meine Anfrage auch an die Sterbehilfeorganisationen oder ist es nach wie vor, kann eben durch sowas nicht auch ein Druck entstehen, wirklich zu sagen, ich beende das jetzt lieber, bevor ich meinen Angehörigen zur Last falle und man weiß, das ist ein Thema. Das ist jetzt nicht, das betrifft nicht jeden, aber solche Gefühle, wenn ich pflegebedürftig bin, nur noch eine Belastung bin oder
mich nur noch als Belastung erlebe.
Oder mich erlebe, genau das vielmehr, auch finanziell im Übrigen, dass das eine Motivation sein kann. Und dann ist natürlich die Frage, warum soll das nicht selbstbestimmt sein einerseits, aber in einem Umfeld, wo das als schlimm, negativ gilt, pflegebedürftig zu sein oder dafür es auch kein Geld gibt irgendwie, also man noch wirklich finanziell belastet ist.
Dieses Stichwort kein Geld, also du hast einen Artikel in der WOZ geschrieben, der mich sehr beeindruckt hat. Da weist du ja darauf hin, dass in Kanada tatsächlich das in einer sehr engen Verbindung steht. Also Gesetzesveränderungen, die es leichter machen, assistierten Suizid zu erhalten. Und zwar nicht nur, wenn meine Lebenserwartung absehbar eingeschränkt ist oder beschränkt ist, sondern eben auch, wenn ich in einer Lebenssituation bin aufgrund von Schmerzen, die ich nicht länger für mich ertragen kann oder wo ich mir eben nicht die Möglichkeit verschaffen kann, dieses Leben so weiterzuführen. Und das hängt offensichtlich häufig für die Betroffenen an Finanzen. Also ich kann mir das entsprechende medizinische Setting nicht leisten. Und für die Regierung offensichtlich auch ein Stück weit darin, ganz klar Geld damit einsparen zu können. Oder? Du schaust so zweifeln, aber mich hat das sehr beeindruckt, also im negativen Sinne, weil ja schon die Frage ist, wann kommt dieses Thema bei uns auch? Und gleichzeitig ich auch die Ambivalenz sehr gut sehe. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Menschen in bestimmten Lebenssituationen sagen, ich möchte nicht weiterleben, ich möchte mich aber auch nicht vor den Zug werfen. Und dann sich eine Form der Unterstützung suchen, wie es für sie dann am stimmigsten ist. Es ist wie sowas, was man nicht lösen kann in dieser Widersprüchlichkeit.
Also ich will die Sterbehilfe sicher nicht verteufeln. Und ich meine, wer kann sich nicht Situationen ausmalen zunächst mal, in denen man möglicherweise nicht mehr leben möchte. Also ob es dann wirklich so kommt und man wirklich so empfindet eines Tages, ist nochmal eine andere Frage. Und ja, du sagst Kanada. Also Kanada ist schon echt ein krasses Beispiel. Da ist es nicht nur so, dass Finanzen irgendwie von verschiedener Seite einbezogen werden. Da gibt es Berechnungen der kanadischen Regierung, die einerseits besagen, was wird, was zurzeit eingespart. Und dann, bevor Sterbehilfe geöffnet wurde für breitere Diagnosen und so weiter, wurde vorher ausgerechnet von der Regierung, was sich denn dadurch wirklich noch sparen lässt im Gesundheitswesen. Mhm. Und ja, finde ich auch, da kann man die Frage sich stellen, wie sieht das in der Schweiz aus? Kann ich damit ein Stück weit die AHV sanieren? Also das ist hier, wenn man mal danach fragt, dann schlagen die Leute die Hände über dem Kopf zusammen.
Ja, zum Glück tun sie das noch.
Ja, wer weiß, ob es nicht eines Tages so kommt.
Ja. Ja, eben das ist ein bisschen das Unheimliche, dass Möglichkeiten, die sich eröffnet haben und die für viele Menschen offensichtlich eine Unterstützung darstellen, gesamtgesellschaftlich und dann auch für Individuen auch zu einer Bedrohung und Einschränkung von Freiheit werden können.
Aber wirklich, ich fände es ehrlich, das mal auszurechnen. Also man weiß, es schwingt für Leute mit. Also ich habe mit einer Ärztin in einem Hospiz gesprochen und die sagte klar, ja, finanzielle Gründe spielen individuell eine Rolle. Ich meine, kostet ja auch viel, einen Platz in einem Heim oder auch selber zu pflegen, wo man gar kein Geld bekommt und Verdienstausfälle und so weiter hat. Spielt faktisch eine Rolle für Leute. Also was du auch vorher gesagt hast, Angehörige belasten. Und wie groß ist dann noch tatsächlich die Freiheit, wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, weiterzuleben, wenn man es ganz überspitzt sagen will. Aber wie gesagt, ich will die Sterbehilfe nicht verteufeln. Mhm. Das sind nur Überlegungen, bei denen ich glaube, man könnte sie auch eben etwas offener thematisieren, dass Finanzen eine Rolle spielen.
Ich habe vorhin gesagt, dass so zum guten Sterben, den Vorstellungen, die wir haben, wie man gut sterben sollte, ja noch mehr dazu gehört, als nur ich setze potenziell meinem Leben selbst ein Ende, wenn es für mich nicht mehr lebenswert oder erträglich erscheint. Was würdest du denn spontan sagen, sind für dich da die wichtigsten und offensichtlichsten Punkte?
Mich hat dann genauso Palliative Care interessiert. Mhm. Da gibt es ja nicht nur diese Möglichkeit, auch PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, SeelsorgerInnen ausdrücklich zuzuziehen, sondern da wiederum die Frage, gibt es nicht auch diesen, ich will nicht sagen Druck, aber diesen Anspruch, so soll man es jetzt machen. Man soll sozusagen auch das ganze Programm in Anspruch nehmen und sein Sterben wie ein letztes Projekt letztlich gestalten. Und ehrlich, das wird mir teilweise so bestätigt von Menschen, die in der Palliative Care tätig sind. Aber auf beiden Seiten, es gibt die sehr böse werden, wenn ich sowas sage mit Sterben als letztem Projekt. Und es gibt die sagen, endlich sagt's mal jemand.
Ja.
Genauso erlebe ich's.
Also ich habe das in der Feldforschung auch so erlebt. Mhm. Also der Frust von Personen, zum Beispiel Psychologinnen, aber durchaus auch Seelsorgern, wenn jemand nicht mit ihnen reden will. Mhm. Oder der Ärger vom Pflegepersonal, dass jemand da zornig in seinem Bett liegt. Also das ist mir auch so begegnet. Und wir sprachen da schon mal drüber. Ich erlebe in meinem Umfeld auch immer wieder so das Sprechen von, ja, sie kann eben noch nicht loslassen. Oder ja, ich würde ihr sehr wünschen, dass sie doch eben das Leben loslassen könnte und sterben könnte. Also so diese ganz starke Vorstellung, wir selber können am Leben festhalten und damit den Tod verhindern. Oder eben auch umgekehrt, wenn wir nur loslassen, dann können wir auch sterben. Und ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, ob das tatsächlich so ist. Ich selber habe in meinem familiären Umfeld es tatsächlich so erlebt, dass ich den Eindruck hatte, zum Beispiel meine Mutter hat ein letztes sehr großes Familienfest noch abgewartet und hatte danach einen eben in dem Fall wirklich sehr entspannten, also wenn man das so sagen kann, schönen Tod. Aber muss das notwendigerweise sein? Vielleicht möchten Menschen gerne sterben und nicht, weil sie psychologisch irgendwas nicht loslassen können. Funktioniert einfach ihr Herz, weil es sehr gesund ist, standhaft weiter.
Es gibt tatsächlich immer wieder so Geschichten, wie du sie jetzt schilderst. Also auch eben von Leuten, die so in der Palliative Care oder mit Sterbenden zu tun haben, dass Menschen noch warten. Also zum Beispiel, bis der Sohn aus den USA eingeflogen ist oder auch anders weitergehend, die noch erleben möchten, wie die Tochter Matur macht und es dann irgendwie schaffen, am Leben zu bleiben. Auf der anderen Seite, also stimme ich dir voll zu, dass es eben auch als so ein Ideal irgendwie gilt und die Vorstellung auch, man kann das so machen und
das soll das irgendwie machen. Ich eben. Ich glaube, es ist ein großes Geschenk, wenn das möglich ist. Und dass psychische und Entspannung und sonst was natürlich einen großen körperlichen Effekt haben, ist ja nicht zu bezweifeln. Aber dass es so ein Automatismus ist, das würde ich mal stark bezweifeln.
Ja, es könnte ja auch so sein, also ich kann nicht mehr, ich kann gar nicht mehr festhalten, eben gar nicht die Steuerung, oder ich meine, bei Leuten, die einfach tot umkippen, das ist ja nun, also auch solche Sterbeideale kommen ja gar nicht vor. Ich glaube, es gibt beides. Ich war, da würde ich wirklich sagen, ich weiß es nicht, ob das jetzt als so eine Pflicht irgendwie empfunden werden kann oder es wird etwas so, ist es gut und richtig. Vielmehr als das, was du jetzt auch angedeutet hast, es gibt so zig Stufenmodelle, die man durchschreitet oder durchschreiten muss, vielleicht auch dann eben wieder die, bis man da zu einer Akzeptanz kommt. Also das berühmteste von der Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross, die das schon, ich weiß gar nicht wann, in den 60ern angefangen hat, Gespräche mit Sterbenden zu führen, mit ihren Studierenden, und die auf Grundlage dessen dann so ein Modell entwickelt hat. Ich weiß nicht genau, was da drin vorkommt, aber dass man so kämpft und zornig ist,
nicht depressiv,
nicht wahrhaben will, bis man am Schluss dann zu einer Akzeptanz endlich findet, um dann in Frieden sterben zu können. Und das, da ist es, glaube ich, sogar bekannt, dass das als eine Art Verpflichtung empfunden wird oder als etwas Gutes empfunden wird, es dann auch so zu machen, sozusagen.
Ja, kann man ja, oder so zumindest machen, den Tod zu akzeptieren.
Ja, bis zu dieser Akzeptanz irgendwie zu kommen. Wie es ist sicher, ich kann mir vorstellen, dass es gut ist, es gut empfunden wird, hilfreich empfunden wird, auch von den Angehörigen, und so loslassen können, sich verabschieden können vom Leben. Aber ob es immer so kommt und ob alle das auch wollen, und warum nicht ankämpfen bis zum Schluss? Also warum eigentlich nicht? Ist das jetzt ein schlechter Tod, wenn ich ankämpfe bis zum letzten Atemzug?
Ja, oder umgekehrt gefragt, warum darf man das, also warum gesteht man das Menschen nicht zu?
Mhm. Genau, das Ankämpfen oder auch Verdrängen.
Ja.
Bis zum Schluss oder bis kurz vorm Schluss, also immer denken, ja, ich werde ja noch gesund, gibt es ja doch noch eine Wende in diesem schlimmen Verlauf. Das ist ja auch was, wo Leute aus der Palliative Care eher sagen würden, die Person, die muss das doch irgendwie akzeptieren, die muss es doch einsehen.
Mhm.
Also muss man das einsehen? Darf man nicht verdrängen?
Was würdest du dir denn jetzt als Medizinethikerin da wünschen?
Für meinen eigenen Tod?
Ja, vielleicht auch das.
Also für meinen eigenen Tod, das kann ich wirklich nicht sagen. Zumal, ich meine, jeder, der mal Einschneidendes in seinem Leben erfahren hat, wird sagen, viele werden sagen, oh, das war jetzt ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Also Kinder kriegen, ich weiß nicht, da würden wahrscheinlich viele sagen, oh, ich habe nicht gewusst, wie es dann wirklich ist, wenn dann plötzlich so ein neuer Mensch bei mir einzieht.
So geht es uns vermutlich mit dem Sterben dann auch.
Ja. Genau, und das frage ich mich einfach. Oder bei einer schweren Krankheit oder Demenz. Ne, da ganz stark. Persönlichkeiten, die sich verändern. Menschen, die vorher Intellektuelle waren, wo man nie gedacht hätte, die könnten ohne die kognitiven Fähigkeiten, die sie hatten, noch glücklich sein. Berühmtestes Beispiel, der deutsche Intellektuelle Walter Jens, der vor 12 Jahren, glaube ich, verstorben ist, der sich sehr für eine Legalisierung der Sterbehilfe eingesetzt hat, zusammen mit dem inzwischen ja auch verstorbenen Theologen Hans Küng, und auch dazu geschrieben hat, veröffentlicht hat und von Menschen mit Demenz wirklich übel geredet hat, dann sei man nur noch ein zuckendes Muskelpaket und eigentlich kein Mensch mehr, kein echter Mensch mehr, dann erkrankte er selber und hatte sogar vereinbart mit seinem Arzt, dass der ihm Sterbehilfe leisten würde, und es war eigentlich klar, dass das ein Weg sein könnte für ihn. Dann allerdings eben erkrankte er an Alzheimer, und seine Familie, die ganz damit einverstanden war, dass er diesen Weg wählen würde, sagte dann mehrfach zu ihm, also wenn du das noch machen willst mit der Sterbehilfe, dann ist jetzt der Zeitpunkt, du verlierst deine Urteilsfähigkeit, du kannst nicht zu lange warten, dann darf man das nicht mehr. Und er sagte immer, es ist nicht so weit, es ist noch nicht so weit, bis er dann schließlich nicht mehr urteilsfähig war. Sich dann aber ganz wohl zu fühlen schien. Er hatte eine Pflegende und eine Frau, die ihn begleitete, die bei der Familie, glaube ich, auch wohnte, die mit ihm auf dem Bauernhof in der Nachbarschaft ging, wo er Ziegen streichelte, mit den Bauersleuten irgendwie zu Tisch saß, Bilderbücher anguckte. Also genau dieser Horror, den er sich ausgemalt hatte und nicht nur einen sehr zufriedenen Eindruck zu machen schien, sondern auch zu seiner Frau, die das alles aufgeschrieben hat, zu seiner Frau also sagte, nicht tot machen, nicht tot machen. Und er starb dann an Alzheimer und nicht durch Sterbehilfe.
Ja, das ist ein, finde ich, sehr eindrückliches Beispiel, weil es zum einen zeigt, dass uns etwas, was wir nicht mehr in der Hand haben, unglaubliche Angst macht, dass es ganz anders kommen kann, aber auch, dass diese Familie eben die Ressourcen hatte, damit es ganz anders kommen konnte. Also bei einer Familie, die jetzt von Sozialhilfe oder vom Bürgergeld lebt, sieht die Sache dann schon wieder anders aus.
Ja, man muss sich das sicher leisten können, aber diese Persönlichkeitsveränderungen kann es natürlich auch unabhängig von dem Umfeld geben und auch den Umgang damit und Leben im Heim mit einer demenziellen Entwicklung, das muss ja gar nicht der Horror auch sein, den man sich vorher vielleicht vorgestellt hat.
Das stimmt. Also aber bei uns ist im Grunde genommen sind immer nur die Horrorbilder präsent.
Ja.
Und wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, es ist dir durchaus auch ein ethisches Anliegen, dass auch die anderen Bilder präsent sind. Und zwar nicht jetzt Vogelgezwitscher und alles ist ganz prima, aber dass es einfach diese Vielseitigkeit hat.
Ja, das auf jeden Fall. Also das nicht Ideale sich verengen. Wir haben immer irgendwelche Idealvorstellungen, wie Sachen gut laufen. Da ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Mhm. Also so ist es auch einfach. Aber dass man die halt auch hinterfragt und es dann vielleicht andere Bilder geben kann, auch gibt von anderen Sterbeverläufen und eben nicht nur der Horror, Demenz, also kognitive Einbußen will niemand erleben. Aber es ist dann auch nicht nur der Horror, den man sich jetzt vielleicht vorstellt. Also es kann halt sich wandeln, es kann ganz anders sein. Aber stark natürlich auch diese Idee, das wollen wir nicht erleben. Und deswegen macht man zum Beispiel auch eine Patientenverfügung und versucht dem vorzubeugen. Also wie eine Art Präventionsmaßnahme. Dann muss ich solche schrecklichen Sachen nicht erleben, weil ich da ja reinschreiben kann, dann will ich keine Behandlung
mehr. Ja, also letztendlich geht's wenn ich mal uns beide jetzt ernst nehme, uns beiden darum, dass es weder eine Pflicht zum Sterben noch eine Pflicht zum Leben gibt.
Ja, ich glaube, da können wir uns einigen.
Da können wir uns einigen, oder?
Ja.
Ja. Und das ist eben schwierig, weil es widersprüchlich sein kann, gerade mit den entstehenden Möglichkeiten. Sowohl medizinischen Möglichkeiten als auch rechtlichen Möglichkeiten, diese zu verweigern oder diese aktiv im Hinblick auf assistierten Suizid in Anspruch nehmen zu können.
Ja, ich würde tatsächlich etwas anders formulieren und sagen, eine Pflicht in bestimmter Weise zu sterben, die wir, glaube ich, beide problematisch finden. Mhm. Also, dass man den Eindruck hat, so muss ich es machen. Und letztlich in irgendeiner Weise es unter Kontrolle behalten und Vorkehrungen treffen oder gestalten. Das ist was mich da in der Arbeit interessiert hat. Ich muss es gestalten. Ich muss im Palliative Care bestimmte Angebote in Anspruch nehmen, um so aus dem Leben gehen zu können, wie es mir höchstpersönlich entspricht. Und oft auch verbunden mit dieser Vorstellung eben, es ist ein Projekt einerseits und in diesem Projekt soll ich ein letztes Mal zum Ausdruck bringen, wer ich bin, wie ich mich verstehe, also meine Identität nochmal zum Ausdruck bringen. Und also ich meine, muss das sein?
Vor allem mit dem Haken, wissen wir, dass wir so sind, wie wir jetzt sind, wenn wir dann in der Situation sind?
Genau, eben. Also wie bei der Demenz auch dann kann es ja ganz anders sein. Und wenn dann, das sagte im Übrigen auch meine Gesprächspartnerin, die mit dieser schweren, tödlichen Krebserkrankung, ja, sie hat das selber erlebt, dass auf sie so zugekommen wird, das weckte dann eben auch mein Interesse. Man muss sich doch auf alles vorbereiten und ich habe ja alles gemacht. Ich habe eine Nachlassverwalterin eingesetzt und im Spital fragen sie mich, wie ich es will. Und es war doch früher gar nicht nur schlecht, dass man Sterbenden auch diese Prognose verschwiegen hat. Mhm. Verschwiegen hat, dass sie bald sterben. Und sie sagte sinngemäß, das hatte doch auch etwas Gnädiges. Denn sobald man diese Diagnose oder diese Prognose bekommt, endet eigentlich das Leben und das Sterben fängt an. Dann wird man wahrgenommen als Sterbender, Sterbende von dem Umfeld, die dann eben auch wieder ein etwas, was gerade sie, auch auf sie, einen gewissen Druck ausübte. Jetzt muss das dann aber auch passieren, jetzt muss das vorangehen und du darfst nicht jetzt trotzdem noch immer weiterleben. Also ich weiß nicht, bei also vielleicht kennst du auch Leute, bei denen das so ist, wo dann irgendwann die Erwartung auch auftaucht jetzt. Du lebst schon viel länger, als es dir prognostiziert wurde und wir haben uns doch auch darauf eingestellt und es ist für uns Hinterbliebene oder Hinterbleibende ganz schwierig.
Also ich kenne das, du hast recht, das hast du in meinem Gesicht vielleicht angesehen. Ich kenne nicht die Seite der Sterbenden, aber ich kenne die Seite der Angehörigen sozusagen und der Schwierigkeit, sich auf solche Prozesse einzulassen. Und ich glaube, wir sind uns einig darin, dass wahnsinnig viel Ambivalenzen da drin stecken, dass keine klare, einfache Lösung gibt für die Situation. Aber eben weder das eine stimmt, dass assistierter Suizid in jedem Fall und nur und ausschließlich gesellschaftlich eine super und unproblematische Sache ist, aus ethischer Hinsicht, noch die andere Seite, dass alle Leute dazu verpflichtet werden, alles das zu tun, mit sich machen zu lassen, medizinisch, was sie vielleicht gar nicht mehr möchten. Oder? Da sind wir uns einig.
Dann ja, da sind wir uns absolut einig. Und ich will weder die Sterbehilfe verteufeln und ebenso wenig aber auch Palliative Care verteufeln.
Es ist ja ein Segen, dass es das gibt. Ja, also absolut. Darauf sind wir jetzt heute gar nicht zu sprechen gekommen. Das wäre dann nächstes Gespräch. Inwiefern die Palliative Care heute vieles möglich macht, was früher überhaupt nicht denkbar war. Und dass wir heute in einer Situation leben, wo keineswegs der Fortschritt der Medizin uns alle dazu verpflichtet, einen grauenhaften, endlosen Sterbeprozess an Schläuchen zu haben, sondern es eben auch die Möglichkeit gibt, sehr gut palliativ versorgt in der Schweiz begleitet zu werden.
Ja, so die Horrorvorstellung an Schläuchen, das ist ja auch so ein Horror. Und Palliative Care, also im persönlichen Umfeld habe ich das auch als was extrem Positives erlebt. Also ich will überhaupt nichts gegen Palliative Care grundsätzlich mal sagen, sondern meine Ebene ist wirklich die gesellschaftliche Ebene, die mich da interessiert. Wenn das zu der Idealvorstellung schlechthin wird, dass es dann eben auch eine Kehrseite haben kann. Wenn man das Gefühl hat, so muss man es doch machen. Ich muss zur Akzeptanz finden oder ich muss halt dieses ganze Spektrum der Palliative Care in Anspruch nehmen.
Vielen Dank. Das war ein Podcast, den wir jetzt hier aufnehmen in der Karwoche, also in der Woche, die auf Karfreitag zuführt, also auf dem ja im christlichen Kontext Sterbetag schlechthin, an dem Jesus eben gekreuzigt wurde. Hören werden Sie diesen Podcast erst im Mai. Das ist ja eher so der Monat Wonnemonat, der dann für Leben und Liebe und Heiraten und alles Mögliche mit Neuanfang steht. Und ich hoffe, es ist irgendwie klar geworden, dass eben Sterben keineswegs nur diesen Horroraspekt haben muss, ebenso wie Demenz. Vielen, vielen Dank, Nina, für das Gespräch. Das war ein Podcast der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Und Sie können uns auch sehr gerne auf Instagram folgen. Erleuchtung_garantiert. Redaktion und Technik kommen von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede. Und ja, nochmal ein Dank an die Theologische und Religionswissenschaftliche Fakultät für alle Unterstützung, zu der du, Nina, ja auch gehörst als Mitglied des
Instituts für Sozialethik, wo ich zu medizinethischen Fragen forsche.
Gut, vielen Dank.
Ich danke dir.